Der Börse Frankfurt Podcast. Börsennews und Know-how direkt von der Quelle.
Ja, herzlich willkommen hier heute bei Börse at Home, unserer montaglichen Webinar-Session der Börse Frankfurt, Xetra und der Capital Markets Academy der Deutschen Börse. Ja, es ist der Montag nach der Bundestagswahl, also ein idealer Zeitpunkt für uns, um auf die Börse und die Entwicklung zu schauen. Ja, ich bin gespannt darauf zu erfahren, was unsere heutigen Börsenexperten von Donner und Reuschel zu berichten haben. Sind die Aktienmärkte überhitzt oder gibt es noch Luft nach oben? Die Antworten geben uns gleich Carsten Mumm, der Chefsvolkswirt, und Martin Utschneider, Leiter der technischen Analyse. Wenn Sie das Format länger schon verfolgen, kennen Sie die beiden Experten bereits. Herzlich willkommen nochmal von unserer Seite. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Sie als Teilnehmer haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Auf die werden wir dann am Ende der Session eingehen. Wir zeichnen das Webinar auf. Den Link bekommen Sie per E-Mail im Nachgang zugesendet. Wir werden dieses Webinar auch bei YouTube hochladen. Sollten Sie das jetzt gerade bei YouTube anschauen, geben Sie uns gerne einen Daumen hoch, wenn Ihnen unser Webinar gefällt. So, in diesem Sinne würde ich an Carsten Mumm übergeben mit seiner Einschätzung.
Ja, vielen Dank, Frau Lindner. Freut mich sehr, auch wieder dabei sein zu dürfen. Also vielen Dank für die Einladung. Und dann übernehme ich gern mit einer kurzen Präsentation von oder über die Kapitalmärkte und über das relevante Kapitalmarktumfeld von fundamentaler Seite. Ich schaue jetzt mal, dass ich die Bildschirmübertragung hier hinbekomme. Sollte jetzt der Fall sein. Und ja, Frau Lindner hatte das Thema eben angesprochen. Natürlich werden wir ganz kurz auch auf die Bundestagswahl nochmal eingehen. Wobei man im Vorwege schon sagen muss, die Bundestagswahl an sich und vor allen Dingen jetzt auch nach dem Ergebnis, was wir gestern gesehen haben, wird kurzfristig zumindest für die Kapitalmärkte gar keine große Rolle spielen. Das sieht man ja auch heute schon an den Kursreaktionen, die also von dem Thema der Bundestagswahl doch relativ unbeeindruckt sind. Und meine Präsentation trägt deswegen auch den Titel Post-Corona-Aufschwung. Also es gibt ganz, ganz viele andere Dinge, auf die wir hier auch gleich in Folge der nächsten Präsentation eingehen werden, die natürlich einen viel größeren Impact, einen viel größeren Einfluss auf die Märkte haben. Das ist natürlich die Corona-Pandemie, das ist eben der Aufschwung, in dem wir stecken, nachdem wir im letzten Jahr ja Corona-bedingt in eine beispiellose globale Rezession abgerutscht sind. Und das sind viele andere Dinge, vor allen Dingen natürlich auch Fiskal- und Geldpolitik. Nichtsdestotrotz am Anfang ein ganz kurzer Blick auf die Implikationen, die uns denn jetzt die Bundestagswahl gestern gebracht hat. Sie sehen hier eine Übersicht über die möglichen Regierungskonstellationen, die sich eben ergeben können aus der Bundestagswahl heraus. Das basiert hier nicht auf einer Umfrage, sondern auf einem Online-Wettportal, Predicted, auf dem also wirklich in harten Dollar sozusagen auf den Wahlausgang gewettet werden kann. Und Sie sehen ganz am rechten Rand, das haben sich von ehemals so 6 bis 8 möglichen Konstellationen mittlerweile 3 oder jetzt eben nach der gestrigen Wahl 3 herausgebildet und die mit Abstand höchste Wahrscheinlichkeit oben die türkise Linie, das ist die Traffic Light, also die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP. An zweiter Stelle mit deutlichem Abstand aber folgt hier die sogenannte Jamaika-Koalition, also Schwarz, Grün und Gelb. Und eine Konstellation, die auch noch nicht ganz vom Tisch ist, das ist hier unten die orangene Linie, das ist nämlich die Große Koalition. Das sind also die 3 Optionen, die zurzeit ausstehen. Es ist davon auszugehen, dass ja zunächst einmal der Wahlsieger, nämlich die SPD, die Gespräche führen wird mit der FDP und mit den Grünen und sollten diese nicht fruchten, dann möglicherweise eben auch Gespräche geführt werden mit der CDU. Wahrscheinlich werden sogar parallel auch Gespräche laufen. Die entscheidende Frage ist aber natürlich, in welche Richtung bewegen sich vor allen Dingen die beiden kleineren Partner, nämlich FDP und Grüne, weil die letzten Endes natürlich, wenn sie auf einen gemeinsamen Nenner kommen, in der Lage wären, tatsächlich die Entscheidung darüber zu treffen, wer denn in der nächsten Legislaturperiode Kanzler wird. Ich habe es gesagt, kurzfristig überschaubare Auswirkungen. Langfristig geht es für die neue Regierung schon dazu, sehr, sehr deutliche Implikationen und sehr, sehr deutliche Weichenstellungen vorzunehmen. Denn die Herausforderungen sind sehr, sehr groß. Wenn wir an den Klimawandel denken, an die Corona-Pandemie natürlich, Digitalisierung, demografische Entwicklung, geopolitische Entwicklung, da wird einiges gefordert werden. Und insofern ist meine Hoffnung, dass es tatsächlich relativ schnell geht mit den Koalitionsverhandlungen. Und das wäre sicherlich auch unter Börsengesichtspunkten jetzt das schwierigste Szenario. Wenn es also sehr, sehr langwierige Verhandlungen gibt und möglicherweise es sich über Wochen und Monate hinzieht und keine Regierungskonstellation sich herauskristallisiert. Das würde sicherlich für etwas Verunsicherung sorgen, vor allen Dingen von Seiten der internationalen Investoren. Wenn wir auf den aktuellen Rand schauen oder auf die aktuellen Entwicklungen, dann spielen aber, wie eben schon gesagt, andere Dinge eine viel größere Rolle. Ganz kurz möchte ich eingehen an der Stelle auf die Corona-Pandemie. Hier ist es ja so, dass wir in den letzten Tagen und wenigen Wochen durchaus positive Entwicklungen gesehen haben, in dem Sinne, dass in vielen Staaten die Neufallzahlen wieder zurücklaufen, nachdem wir zwischenzeitlich ja in Deutschland auch den Ansatz zumindest einer vierten Welle gesehen haben, in vielen anderen Staaten auch. Das ist erstmal positiv, das bedeutet aber nicht, dass wir die Corona-Pandemie als Einflussfaktor für die Börsen nicht mehr im Blick haben sollten. Sie sehen hier an dieser Kurve die Anteile der mindestens einmal geimpften Menschen an der Bevölkerung, also für verschiedene Staaten dargestellt. Und Sie sehen, die Impfquoten gehen zumindest in den hier dargestellten Staaten, liegen teilweise schon sehr, sehr hoch, so zwischen 50 und 70%. Das ist natürlich einer der wesentlichen Faktoren auch, um die weitere Ausbreitung der Pandemie im Griff zu behalten. Das ist insofern diese Kurven zumindest, die Sie hier sehen, ein positiver Aspekt auch. Aber, und das darf man im Punkto Corona-Pandemie in meinen Augen überhaupt gar nicht vergessen, das ist eben nur ein Teilausschnitt auf vor allen Dingen einige Industriestaaten dieser Welt. Wenn wir in die Schwellenländer schauen, dann haben wir immer noch die Situation, dass teilweise bevölkerungsreiche Volkswirtschaften Impfquoten haben, die liegen so zwischen 0 und 5%. Und das birgt natürlich die Gefahr, dass einfach hier in einer ja weiter hohen Ausbreitungsdynamik der Pandemie und des Virus wieder neue Varianten entstehen, die möglicherweise auch versuchen, einen Impfschutz zu überspringen. Und das wäre sicherlich ein Problem. Das könnte natürlich dann auch nochmal dafür sorgen, dass eben auch in Europa oder in den USA oder in anderen Staaten trotz hoher Impfquoten vielleicht doch nochmal die Situation eintritt, dass erneut Shutdown-Maßnahmen implementiert werden müssten. Also das heißt, das Thema Corona-Pandemie ist vom Einfluss her ein bisschen in den Hintergrund gerückt, wird aber weiterhin einer der wichtigen Einflussfaktoren bleiben und der in meinen Augen für die nächsten Monate vor allen Dingen kurzfristig gesehen, maßgeblichster Einflussfaktor ist die Frage, wie geht es denn wirtschaftlich weiter? Wir haben ja einen deutlichen Aufschwung gesehen nach der Corona-Rezession im letzten Jahr. Das kann man hier anhand des IFO-Geschäftsklimaindex auch sehr, sehr schön ablesen und sehr, sehr schön erkennen. Die gelbe Linie ist der gesamte Index. Und man sieht aber auch, dass wir am aktuellen Rand hier die letzten drei Veröffentlichungen wieder ein bisschen schwächer gesehen haben. Das heißt, nach wie vor ist die Unternehmensstimmung auf relativ hohem Niveau, höher auch als vor der Krise. Das kann man anhand der Grafik erkennen. Aber es gab eben zum Schluss doch den ein oder anderen Stimmungsdämpfer. Und das ist im Dienstleistungsbereich oder auf den Dienstleistungsbereich bezogen, das ist die hellblaue Linie, vor allen Dingen eben die Befürchtung, dass es doch nochmal zu Lockdown-Maßnahmen kommen könnte im Winterhalbjahr. Und das ist im Industriebereich, und das ist für die exportorientierte, sehr auf Maschinen, Anlagen und Fahrzeugbau fokussierte deutsche Volkswirtschaft natürlich der wichtige Bereich. Das ist hier die schwarze Linie. Da ist es so, dass wir zwar eine sehr, sehr hohe Nachfrage haben, weltweit, insbesondere eine hohe Exportnachfrage, die Unternehmen aber nicht in der Lage sind, dieser Exportnachfrage nachzukommen. Und der Hintergrund, warum das so ist, und Sie können sehen anhand der schwarzen Linie, die ist eben auch schon zurückgekommen bei den letzten Veröffentlichungen. Das heißt, das dämpft durchaus auch die Stimmung der Industrieunternehmen. Und der Hintergrund, warum die Produktion hier nicht ausreichendem Maße nachkommen kann, das sind die in den letzten Monaten auch vielfach thematisierten Lieferengpässe. Engpässe bei Kapazitäten für Transporte beispielsweise, bei Rohstofflieferungen, bei Vorlieferprodukten. Und Sie können anhand dieser Kurve hier erkennen, das basiert auf einer Umfrage des IFO-Instituts, die blaue Linie stellt da den Anteil der befragten Unternehmen, die angeben, von Zulieferproblemen betroffen zu sein. Und da sehen Sie, da haben wir mittlerweile so um die 70% der Unternehmen in Deutschland, die sagen, also wir könnten mehr produzieren, aber wir werden durch diese Lieferengpässe zurückgehalten. Das ist ein Rekordniveau. Und das wirkt sich natürlich dann negativ auch auf die tatsächliche Industrieproduktion aus. Das kann man auch sehr schön erkennen anhand dieser Linie. Sie sehen hier die dunkelblaue Kurve, das ist der Auftragseingang oder das sind die aggregierten Aufträge in der deutschen Industrie. Man kann sehr schön sehen, historisches Hochniveau. Wir haben noch nie so viele Aufträge gesehen in Deutschland. Aber die Industrieproduktion, das ist hier unter das türkise Gebirge, kommt eben aus den genannten Gründen nicht hinterher. Es gibt eine deutliche Lücke, die sich hier auftut zwischen Auftragseingängen und zwischen tatsächlicher Produktion. Und das sorgt auf der einen Seite natürlich für massiv steigende Produktionskosten, die wiederum zum größten Teil von den Unternehmen bisher zumindest an die Endverbraucher durchgereicht werden konnten. Also es hat die Margen der Unternehmen nicht negativ beeinflusst bisher. Aber diese Entwicklung hat natürlich Grenzen und es ist zu befürchten, dass je länger diese Lieferengpässe anhalten, und die werden noch einige Monate anhalten, die werden nicht morgen vorbei sein, dass es da natürlich auch zumindest auf einzelne Unternehmen nochmal verstärkt negative Einflüsse gibt. Und ich gehe davon aus, dass daraus resultierend es auch zunehmend zu Gewinnwarnungen kommen wird in den nächsten Wochen und Monaten. Und das wird dann die generell positiven Aussichten für die Aktienmärkte, wie wir es hier nochmal zusammengefasst haben, für die nächsten Monate zumindest etwas dämpfen und eben auf Einzelunternehmensebene sicherlich über Profit Warnings, über Gewinnwarnungen auch nochmal dazu führen, dass es wieder zu größeren Schwankungen kommen wird. Nichtsdestotrotz, und damit komme ich auch schon zu meiner Zusammenfassung, bleiben wir der Ansicht, dass die Märkte auf die Aktienbörsen bezogen, also insbesondere die Aktienmärkte, weiterhin gut unterstützt sind und um auf die Eingangsfrage von Frau Lindner zurückzukommen, weiter Potenzial für weiter steigende Aktienkurse bestehen. Aber ich denke, dass wir die Zeiten, wo wir zweistellige, teilweise hohe zweistellige Kurszuwächse im Quartal gesehen haben, in den letzten Quartalen, die Zeiten zunächst einmal hinter uns liegen, weil wir zwar grundsätzlich in einem dynamischen Aufschwung sind, der aber eben unter gewissen oder von gewissen Nebenbedingungen ausgebremst wird, wie wir es gesehen haben, dass vor allen Dingen Geld- und Fiskalpolitik weiterhin massiv die Entwicklung unterstützen. Das ist positiv für Aktien. Die Zinsen werden vor dem Hintergrund der weiter ultraexpansiven Geldpolitik der Notenbanken nominal weiter niedrig bleiben. Die Inflationsraten werden wahrscheinlich in den nächsten Monaten erhöht bleiben. Das heißt, das Realzinsniveau, also Nominalzinsen, abzüglich Inflation ist tief negativ, unterstützt generell reale Anlageklassen. Aber es gibt eben auch die hier genannten Risikofaktoren. Ich habe die meisten davon schon angesprochen. Vielleicht noch einen Punkt, der auch immer mal wieder für etwas Ungemach sorgen könnte in den nächsten Monaten. Das sind geo- oder auch politische Risiken, politische Unsicherheiten. Man kann das zurzeit erkennen anhand der Handhabung der Evergrande-Pleite in China, wo ja die Politik durchaus einen Drahtseilakt versucht, also auf der einen Seite das Unternehmen nicht vollständig retten möchte, nicht kompromisslos retten möchte, auf der anderen Seite aber natürlich akute Nebenwirkungen und Ansteckungseffekte vermeiden möchte. Das spricht also insgesamt dafür, dass die Zinsen niedrig bleiben und reale Anlagen, und das sind eben neben Aktien auch Gold, Edelmetalle und Immobilien grundsätzlich weiter unterstützt werden. So viel zunächst einmal von meiner Seite. Ich würde dann direkt übergeben an meinen Kollegen Martin Utzschneider für einen technischen Blick.
Vielen Dank, Carsten, für die Ausführungen aus volkswirtschaftlicher Sicht. Ich gehe jetzt, und ich hoffe, man kann es auch gut sehen und mein Bildschirm ist geteilt, ich gehe jetzt gleich auf unseren DAX ein. Ja, nach der Bundestagswahl habe ich heute die DAX-Familie mitgebracht, den neuen DAX 40, den MDAX, den SDAX und die zwei amerikanischen Leitindizes. Und hier muss man ganz ehrlich sagen, beim DAX sieht man heute eine gewisse Erleichterung, dass die Wahl jetzt vorüber ist. Das ist der kurzfristige Aspekt. Also es gibt jetzt hier keinen Einbruch, es gibt aber auch keine überbordende Euphorie. Man sieht hier das große Bild des DAX, also großes Bild in Anführungsstrichen. Wir haben hier den knapp ein Jahreschart, aber der spiegelt eben auch diese Situation wider. Der DAX hat sich in letzter Zeit zweimal signifikant gefangen und das gibt ihm jetzt auch die Stärke, nach dieser Bundestagswahl auch über gewissen und ganz wichtigen Marken zu bleiben. Wir sehen hier einmal von unserer Seite her, Donner und Reuschel haben wir oft auf diese 14.980 hingewiesen als strategischen und als ja markanten Unterstützungspunkt für den langfristigen, nachhaltigen Aufwärtstrend, der ja gebrochen gewesen wäre, hätten wir diese Marke unterschritten. Auf dem Niveau läuft ja auch die 200-Tage-Linie und zuletzt konnten wir hier einmal und das zweite Mal dieses Niveau halten. Das heißt, der DAX hat gegenüber sämtlichen Wirrungen und Irrungen und ja auch im Vorfeld der Bundestagswahl ja Spekulationen und Unsicherheiten Stärke bewiesen. Und diese Stärke beweist er jetzt auch über der nächsten markanten Linie von 15.527, also knapp 15.530. Er ist heute auch intraday im Plus. Und ja, im Moment haben wir nach wie vor hier einen intakten mittelfristigen, einen intakten langfristigen Trend und ja, zur Rückkehr in den kurzfristigen Aufwärtstrend, in diese Dynamik, die wir zuletzt mal ja ansatzweise gesehen haben, müsste er jetzt natürlich noch 200 beziehungsweise die 38er-Tage-Linie überschreiten, die ist bei 15.742 und dann lebt auch weiterhin das Kursziel, das wir haben von 16.000 bis 16.200. 16.000 hatten wir ja schon mal erreicht. Also der DAX hat, wenn man unten auch die Markttechnik betrachtet, MACD mit Kaufsignal, also trendbestätigendes Signal, die Stochastik im noch neutralen Bereich, nach wie vor noch negatives Momentum, das sich jetzt wieder aufbauen könnte. Wir sprechen hier vom 14-Tages-Momentum. Hat der DAX eine stabile, eine solide Basis? Das alte Allzeithoch bei 16.030 ist absolut im Bereich des Möglichen. Und wenn nicht sogar jetzt im letzten Quartal oder im ersten Quartal 2022 sogar das Kursziel von 16.200. Warum und weshalb? Charttechnik stabil, Markttechnik auch nicht euphorisch, aber positiv. Und von dem her können wir, egal was für eine Konstellation jetzt rauskommt, ob es eine Jamaika, eine Kenia, eine Ampelkoalition wird oder eine große Koalition, aus charttechnischer und markttechnischer Sicht weiterhin von stabilen DAX, also deutschen Standardtiteln ausgehen. Und das ist auch Stand der Dinge Tag 1 nach der Bundestagswahl. Schauen wir mal in die zweite, in Anführungsstrichen zweite Linie. Der MDAX musste ja zuletzt durch die DAX-Aufstockung etwas an Qualität abgeben. Also auch hier sehen wir, wie man hier sich schön an den Chart- und markttechnischen Linien orientieren kann. Wir haben hier in der Vergangenheit immer gearbeitet mit Fibonacci-Projektionen und Fibonacci-Retracements. Man sieht auch hier am 20.09., also heute vor einer Woche genau, ein punktgenaues Testen dieser Fibonacci-Linie und dann der, ja, die Bewegung wieder nach oben. Auch daran können wir uns beim MDAX jetzt sehr gut weiterhin orientieren. Beim MDAX haben wir im Gegensatz zum DAX noch kein klassisches Kaufsignal im MACD, also noch keine trendbestätigende markttechnische Indikation. Wir haben nach wie vor eine neutrale Stochastik und auch vom Momentum, das man jetzt hier nicht sieht, sieht es ähnlich aus wie beim DAX. Und wir haben hier heute ein sehr schönes, ja, eine sehr schöne, ja, Evening, beziehungsweise nicht Evening, Morningstar-Konstellation, wenn man tief in die Charttechnik reingehen will. Wir haben hier drei aufeinanderfolgende Dojis, die diesen Support bei 35.398, das ist auch eine Fibonacci-Projektion, eine Fibonacci-Linie, per heute bestätigen. Und von dem her gehen wir hier auch weiter von einem anwachsenden, ja, weiterhin nach oben gerichteten MDAX aus. Zunächst mal bis zur, ja, bis zum oberen Bollinger Band, das momentan verläuft bei 36.614, also hier eine 3,62% Chance. Die Dynamik, die der MDAX in der letzten Zeit oder in den letzten Monaten oder im letzten Jahr vorangelegt hat und den DAX ja zum Teil outperformt hat, die wage ich zu bezweifeln, dass die so weitergehen wird. Denn wie gesagt, er hat ein paar ganz tolle Titel an den DAX abgeben müssen, dürfen, wie auch immer. Und deswegen ist die Fibonacci-Projektion bei 38.309, denke ich mal, eine Projektion, die man mal so stehen lassen kann und auch muss. Aber zunächst sollten wir uns am oberen Bollinger Band orientieren, an diesem Niveau, das bei 36.614 liegt. Das heißt, ähnlich wie beim DAX, auch der MDAX hat ein solides Fundament. Wir sehen auch hier einige Supportlinien, die in der Vergangenheit punktgenau gehalten haben, hier unten ebenfalls. Und dementsprechend bin ich da auch ganz guter Dinge, dass in Anführungsstrichen die zweite Reihe der DAX-Familie auch weiterhin gut performen wird. Aber da gebe ich, oder da gebe ich ihm nicht recht, das ist der falsche Ansatz. Da sind uns Carsten Mumm und ich einig, wir werden die Aktienmärkte nicht mehr so dynamisch wachsen sind, auch im MDAX, wie wir es in der Vergangenheit vielleicht gesehen haben. Ja, und dann, last not least, aus der deutschen Familie noch der SDAX, sage ich mal, wenn man so will, bildlich gesprochen, die dritte Liga, ohne jetzt das qualitätsmäßig zu meinen. Auch hier haben wir einen intakten, in sich geschlossenen Aufwärtstrend. Und auch hier sehen wir, und das ist jetzt wieder das Schöne, wie hier Fundamentaldaten, politische Daten zusammenspielen können. Wir haben am Tag der Wahl einen Test sowohl der 38er-Tage-Linie als auch einen Test dieser Fibonacci-Projektion, die auch aus der Vergangenheit herrührt. Wenn das alles positiv verläuft, haben wir zum einen sowieso eine Bestätigung dieser aufwärtsgerichteten Trendformation und auf der anderen Seite haben wir dann das Kursziel, das kurzfristige bis mittelfristige Kursziel bei 17.423. Das resultiert hier eben auch aus diesem Abstand der 50er Fibonacci-Projektion und der 62% Fibonacci-Projektion. Das heißt, aus charttechnischer Sicht kann man am Tag 1 nach der Bundestagswahl sagen, DAX ist stabil, hat sogar einen Trend markttechnisches Kaufsignal aus dem MACD. MDAX und SDAX, die zwei kleinen Brüder oder die zwei kleinen Schwestern, wie immer man will, die haben noch nicht diese Signalstärke, auf der anderen Seite aber auch ein solides, ein charttechnisch fundiertes Fundament und dementsprechend haben wir hier auch Stabilität und können hier positiv auch mit Kursprojektionen nach oben in die kurz- bis mittelfristige Zukunft blicken. Allen drei Indizes ist gemein, Sie müssen hier noch Momentum aufbauen. Aber wenn Sie dieses Momentum aufgebaut haben und immer noch in Ihrer soliden Grundstärke sind, dann denke ich mal, werden wir diese Kursziele, die wir gerade angesprochen haben, auch kurz- bis mittelfristig erreichen. Ja, jetzt schauen wir mal über den großen Teich, denn Aktienmärkte, Bundestagswahl, sind für uns jetzt, denke ich mal, heute, morgen noch interessant, sage ich mal, auch von der medialen Ausprägung her. Aber die große Musik oder die Musik an den Aktienmärkten spielt natürlich bei den beiden bekannten Indizes hier Nasdaq und ich werde auch gleich noch auf den S&P dann eingehen, wenn die Zeit noch reicht. Die sind natürlich, ich sage es mal ganz flapp, relativ uninteressiert am Ausgang der deutschen Bundestagswahl. Aber auch hier sehen wir zum einen bei Nasdaq eine sehr, sehr hochinteressante Konstellation, nämlich das aktuelle Abwehren einer möglichen Schulterkopf-Schulterformation nach einer Doppelbodenbildung, ähnlich wie beim DAX hier in der jüngsten Vergangenheit, auch wieder fast punktgenau. Also mich erstaunt es immer wieder selber und es überrascht mich auch immer wieder selber, wie punktgenau das zum Teil funktioniert. Auch der Nasdaq hat hier nach einer gewissen Schwächephase, sage ich eben jetzt mal hier vom Anfang September bis letzte Woche, hat den Boden wieder gefunden, untermauert zum einen durch diesen Doppelboden. Er ist immer noch vom Momentum her leicht negativ. Die Stochastik bewegt sich nach oben und der MACD ist auch noch neutral. Also wir sehen auch hier solides Fundament, stabile Basis nach den ganzen Irrungen und Wirrungen mit Evergrande. Herr Mumm hat es vorher erwähnt, auch hier ist wieder Stabilität da. Das Ganze hat sich wieder, sage ich immer, ist fast ein charttechnisches Nullsummenspiel gewesen. Also mit der Meldung von Evergrande bis jetzt haben wir eigentlich an den Indizes, wenn man nur diesen Zeitraum betrachtet, zum Teil nichts verloren, zum Teil wieder gewonnen. Also auch hier Nasdaq, klare Tendenz, weiterhin stabil mit Tendenz nach oben. Wenn wir jetzt heute auch noch die 38er-Tage-Linie deutlich outperformen oder beziehungsweise überschreiten, dann ist das kurzfristige Ziel die 15.716, also auch dieses alte Allzeithoch absolut im Bereich des kurzfristig Möglichen. Die 16.495, die wir hier oben sehen als Fibonacci-Projektion, denke ich mal, ist ein langfristiges Ziel. Jetzt müssen wir erst einmal hier das Verdauen, das Abwehren der Schulterkopf-Schulterformation als positives Signal werten. Und wir haben hier auch eine kurzfristige 3,16% Chance. Und jetzt last not least, dann bin ich auch am Ende noch, sage ich mal, den breiter gefächerten S&P 500. Auch hier sehen wir noch deutlicher als beim Nasdaq 100, sehen wir hier eine intakte, in sich aufgerichtete Aufwärtstrendformation. Wir sind sogar am oberen ja nicht nur im oberen Drittel, sondern am oberen Ende dieses Aufwärtstrends hier angelangt. Und ich denke mal, wenn man hier den MACD sieht, kurz vorm Kaufsignal, wir sehen eine Stochastik, die nicht überkauft ist, dann könnte der S&P demnächst wieder in seine alte Dynamik münden und den Aufwärtstrend verlassen, aber nicht nach unten, sondern in dem Fall nach oben. Das heißt, als Fazit, deutsche Aktien stabil, MDAX und SDAX, so die in der zweiten und dritten Reihe, ähnlich wie der DAX, stabiles Fundament mit Tendenz nach oben. Wenn man über den Teich blickt zum S&P und zum Nasdaq, an dem sich ja dann auch unsere Aktienmärkte wieder reorientieren, haben wir nicht nur stabile Basis, sondern wir haben auch von der Charttechnik her, vor allem im Nasdaq, ein extrem positives Signal mit dem Abwehr der Schulterkopf-Schulterformation gesehen. Und wir haben in allen 5 gespielten Indizes ganz tolle Orientierungsmöglichkeiten, trotz nahe All-Time-High-Niveau mit unseren Fibonacci-Projektionen. Und die Aktienmärkte sind im Moment nicht überhitzt, um den Titel noch zu beantworten, denn die Stochastik ist im Moment bei allen 5 im neutralen Bereich. Wir sind vielleicht optisch teuer, wir sind es aber aus markt- und charttechnischer Sicht nicht. Und von dem her weiterhin positiver Blick auf die Aktienmärkte. Ich bin am Ende und würde daher jetzt auch aufgrund der Zeit wieder zurückgeben an Frau Lindner.
Sehr schön. Ja, vielen Dank für die Ausführungen und vielen Dank auch für die Botschaft, dass die Aktienmärkte derzeit nicht überhitzt sind. Das ist natürlich eine beruhigende Aussage. Wir gehen jetzt über in die Fragerunde. Liebe Teilnehmer, wenn Sie Fragen haben, dann ist jetzt die Zeit, diese zu stellen. Eine hätte ich vorab schon. Wie ist das denn? Sollte, wie wir es nach der letzten Bundestagswahl erlebt haben, die Regierungsbildung doch wieder länger brauchen als gedacht, welche Auswirkungen wird das denn haben? Kann man da Schlüsse aus der Vergangenheit ziehen?
Also wenn ich gleich, genau, Carsten kann da bestimmt, aus den Charts, sage ich mal, ist glaube ich, das, was wir gerade gesehen haben, wir sehen das heute, ist es egal. Wir werden eine Seitwärtsbewegung vielleicht sehen, das sieht man jetzt. Und egal in welche Richtung es geht, ob Jamaika, Kenia, Rot, Rot, Grün oder was sage ich, Ampel, wir werden weiterhin eine Stabilität sehen. Wir werden natürlich den einen oder anderen Tag mal vielleicht eine höhere Vola, Tagesvola haben. Aber rein aus chart- und markttechnischer Sicht, ich sage jetzt mal, ist es nicht egal, wer am Schluss das Zepter führt, aber es ist jetzt für die nächsten Monate kein großer Punkt für große Aus- oder Rückschläge nach oben wie nach unten.
Dankeschön.
Genau, kann ich ganz kurz ergänzen, sehe ich genauso. Man muss das einfach sehen, dass vor allen Dingen natürlich die großen Unternehmen im DAX, aber auch im MDAX oder auch im SDAX ja eben nicht nur in Deutschland ihr Geld verdienen. Insofern ist für die viel, viel wichtiger, wie es eben international läuft, wie es global konjunkturell läuft. Und das ist eigentlich jetzt unter rein geschäftlichen Gesichtspunkten der Hauptfokus. Aber der deutsche Markt ist ja wesentlich auch davon getrieben, dass eben ausländische Investoren hier aktiv sind. Und insofern ist es ganz, ganz wichtig, dass einfach natürlich die Regierung auch der größten Volkswirtschaft in Europa einen stabilen und verlässlichen Eindruck hinterlässt. So, zurzeit sind wir jetzt gerade im Übergang zu einer neuen Regierung, aber es wäre sicherlich unter Sentiment-Gesichtspunkten kein gutes Bild, wenn sich die Regierungsbildung hier sehr, sehr lange hinzieht, man vielleicht wirklich Wochen oder Monate lang gar nicht absehen kann, in welche Richtung es einfach geht. Denn eins muss man sagen, von der neuen deutschen Bundesregierung wird einiges erwartet, vor allen Dingen eben auch international, sich zu positionieren, durchaus auch innerhalb Europas beispielsweise nach vorne zu gehen, die europäische Einigung voranzutreiben. Also die Erwartungen sind hoch. Und je länger hier einfach ein politisch unklares Bild sich zeigen würde, desto größer würde natürlich einfach hier dann tatsächlich eine gewisse Unsicherheit daraus resultieren.
Definitiv. Na, dann drücken wir die Daumen, dass wir hier bald eine Klarheit haben. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich bei Ihnen für den Einblick. Nächste Woche geht es weiter. Erster Montag im Monat ist immer ein kleiner Einsteiger-Montag. Da geht es nochmal darum, wie man tatsächlich in den DAX investieren kann und in deutsche Werte mit ETFs, Fonds oder gar auch Zertifikaten. Ich bedanke mich an der Stelle, wünsche eine wundervolle Woche. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
der Börse Frankfurt Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.